Hier ist Loa München auf der 92.4.
Wir sind die Zweiraumwohnung. Das ist der
Tommy Eckhardt.
Ich bin Inga Humpe und ihr hört Uferlos.
Eine Frau zu sehen, nur eine Sekunde lang, nur im kurzen Raum eines Blickes, um sie dann wieder zu verlieren, irgendwo im Dunkeln eines Ganges hinter einer Türe, die ich nicht öffnen darf. Aber eine Frau zu sehen und im selben Augenblick zu fühlen, dass auch sie mich gesehen hat, dass ihre Augen fragend an mir hängen, als müssten wir uns begegnen auf der Schwelle des Fremden, dieser dunklen und schwermütigen Grenze des Bewusstseins. Das schrieb die Journalistin und Autorin Annemarie Schwarzenbach als 21-Jährige in ihrem autobiografischen Coming-out-Roman »Eine Frau zu sehen«, der auf wahren Begebenheiten in ihrem Leben beruht und von einer erotischen Begegnung zweier Frauen in einem Skihotel erzählt. Die jüngere Protagonistin, die sich in eine ältere, gut situierte Dame verliebt, ist wohl zweifelsfrei Annemarie. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen neuen Sendung der Redaktion Queer Uferlos. Und am Mikro begrüßt sie heute wieder die Esther Lärmer. Und ich habe noch einen Co-Moderator dabei. Ja, du darfst dich auch kurz vorstellen.
Hallo, ich heiße Marco. Ich bin seit 17 Jahren wieder hier in München, war früher LKW- und Busfahrer, bewege mich auch gerne in der queeren Szene. Man kennt mich also auch schon als den sogenannten Südtiroler spanischen Ursprungs und darf heute also in dieser Sendung ein bisschen mithören und vielleicht hier oder da auf Fragen antworten. Viel Vergnügen.
Genau. Und wir machen jetzt weiter mit meiner Porträtreihe und es geht heute um, wie gesagt, um die Schriftstellerin und Fotografin Annemarie Schwarzenbach. Und Zeitzeugin beschreiben sie als wunderschön und ihre Androgynität als faszinierend. Und dazu gibt es auch ein Zeitungszitat und zwar: Alles an ihr war außerordentlich, selten und edel. Ein Gegenstand, den sie gebrauchte, ein Kleidungsstück, das sie trug, was immer mit ihr in Berührung kam, erhielt eine Besonderheit. Was gäbe man darum, das Bild dieses im höchsten Sinne liebenswerten Menschen zu bannen? So schrieb Manuel Gasser in der Weltwoche am 20.11.1942. Und wir machen jetzt weiter mit der ersten Musik, und zwar Girls Like Girls von Hayley Kiyoko. Und hiermit nach der ersten Musik wieder willkommen zurück bei uns im Studio. Und heute ist bei mir auch der Max, den ich nochmal ganz herzlich zu seiner ersten Queer Uferlos-Sendung begrüße. Und heute reden wir in unserer Porträtreihe Ladylike über die Autorin Annemarie Schwarzenbach, die lange vergessen war und deren Werk erst in den 1980er Jahren wiederentdeckt wurden. Und sie wurde 1908 als Mädchen in die reiche Schweizer Industriellenfamilie Schwarzenbach geboren. Und schon als kleines Mädchen hat sie gegen Geschlechterrollen rebelliert. So trug sie zum Beispiel kurze Hosen, kurze Haare und nannte sich selbst Fritz. Und das hat sie auch gemacht in einem Brief an ihren Vater Alfred, den sie 1917 schrieb. Und da schreibt sie: Ich kann Velo fahren, Susanne, das ist ihre Schwester, auch. Aber du weißt, ich komme nicht auf den Boden beim Fahren, wie man auf ein Damenvelo aufsteigt. Und dann bin ich etwas schief wegen der Stange. Viele Grüße, dein Fritz. Und dieser Brief wird später in dem Buch Auf der Schwelle des Fremden von Alexis Schwarzenbach aus dem Jahr 2011 abgedruckt. Später sagt sie, ihre Mutter, René Schwarzenbach, habe sie wie ein Bub und wie ein Wunderkind großgezogen. Und ihrem Psychiater, Oskar Forell, erklärt sie einmal in einem Dokument vom 24.11.1935: Und hier setzt mein Mitleid an. Wenn sie mir sagte, sie habe eine verlorene, artfremde Tochter, so weinte ich. Vom Mitleid, nicht weil sie mich verloren nannte. Sie ruinierte mich mit ihrer Liebe. Sie hat mich wie einen Buben erzogen und wie ein Wunderkind. Sie kennt jede meiner Regungen wie ihre eigenen, die sie nie ausgelebt hat. Aber sie hat sie schlecht ausgelegt, seitdem ich 13 Jahre nicht mehr ihr Page war, wie sie in der Neuen Züricher Zeitung zitiert wird. Auch die adelige und später überzeugte Nationalsozialistin René Schwarzenbach hatte eine langjährige Geliebte, die Opernsängerin Emmy Krüger, die ganz selbstverständlich zur Familie gehörte und die Annemarie in einem Brief an ihre Eltern auch grüßte, wie Alexis Schwarzenbach in ihrer Biografie schreibt. Und jetzt hören wir das nächste Lied, und zwar Goals von The Girl in Red.
Lora München auf der 92.4.
Genau, das war jetzt nicht Girls von The Girl in Red, das war jetzt Katy Perry mit I Kissed a Girl, aber ist auch ein schönes Lied. Und wir machen weiter mit dem Porträt der Fotografin, Schriftstellerin und Reisejournalistin Annemarie Schwarzenbach. Und die wollte als junge Erwachsene vor allem aus dieser toxischen Beziehung zu ihrer Mutter raus und sich aus ihrem Schatten lösen, was sie leider ihr ganzes Leben lang nicht so richtig geschafft hat. Und sie wollte halt nicht mehr das kleine Mädchen sein, das ihre Mutter wie eine Puppe ausstaffieren konnte, als Hirtenjunge oder Matrose verkleidet. Und das ist ihr dann auch so ein bisschen erst, ist ihr der Abstand gelungen, als sie dann studieren gegangen ist. Erst nach Paris, später dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der Schweiz. Und hat eben promoviert. Und René war über diese Abweisung der Tochter sehr gekränkt und hat eben Wege gesucht, irgendwie die Kontrolle zu behalten, in meinen Augen, und hat dann eifersüchtig manchmal auf Liebschaften von Annemarie reagiert. Und besonders diese komplizierte Freundschaft und diese unerwiderte Liebe Annemaries zu Erika Mann, der Tochter von Thomas Mann, das war der überzeugten Nationalsozialistin ein Dorn im Auge, wie Alexis Schwarzenbach in seiner Autobiografie darlegt. Denn Erika Mann positionierte sich in ihrem Programm in der sogenannten Pfeffermühle in Deutschland ganz klar gegen die Gefahr und die immer mehr an Rückhalt in der Bevölkerung gewinnenden Nationalisten. Und auch Annemarie nutzte ihre damals politisch linke Haltung, um sich vom Elternhaus zu emanzipieren. Und die Familie Schwarzenbach war eben begeistert nationalsozialistisch. Es wurde auch Hitler im Haus auf dem Gut Wille, also auf dem Gut Annemaries Großmutter, empfangen. Und ja, Annemarie blieb halt trotz aller Abneigung gegen die menschenverachtende Ideologie und die nationalsozialistische Einstellung ihrer Familie finanziell von ihnen abhängig. Und so hat sie wohl auch auf die Geschwister Erika und Klaus Mann gewirkt, die sie dann eben ja in Berlin kennengelernt hat, wie halt die verwöhnte Rebellin aus gutem Hause, die es nicht so recht schafft, sich von ihren Wurzeln zu lösen. Und während sich zwischen Klaus und ihr eine Freundschaft entwickelt hat, die wahrscheinlich dann auch sehr von der gegenseitigen Morphiumsucht, also beide waren morphiumabhängig, gepusht wurde in einer Art, war sie eben unglücklich in Erika verliebt, hat sich ist ihr auch später dann nachgereist, hat ihr eben sehr viel Bewunderung entgegengebracht. Und Erika hat quasi diese Bewunderung genossen, aber ihre Gefühle nie erwidert. Und sie wurde oft von Klaus das Schweizer Kind genannt, was ja schon irgendwie so zeigt, was für eine Rolle sie in dieser Freundschaft hatte. Und diese Beziehung zwischen ihr und den Geschwistern Mann wird eben, was ich gerade ausgeführt habe, besonders deutlich in dem Buch Fast eine Liebesgeschichte von Carson McCullers und Annemarie Schwarzenbach. Und jetzt hören wir das nächste Lied, und zwar von Der Liebe schützt dich nichts von Hella von Sinnen. Genau, willkommen zurück bei Queer Uferlos. Und wir beschäftigen uns heute, wie gesagt, mit der Fotografin, Journalistin und Autorin Annemarie Schwarzenbach. Und während ihrem Studium in Berlin kam sie zum ersten Mal mit der Droge Morphium, der damaligen Modedroge, durch Klaus Mann in Kontakt. Und damit hat eigentlich ein nie enden wollender Kreislauf begonnen aus Abhängigkeit, Entzug und immer wieder Klinikaufenthalten, die ihrem Körper und ihrer Seele natürlich sehr stark zugesetzt haben. Und immer wieder haben Angehörige in Briefen über sie oder in Briefen an sie sich besorgt oder sogar hämisch über ihren psychischen Zustand geäußert. Nach Ansicht ihrer Psychiater litt Annemarie unter paranoider Schizophrenie, in Anführungsstrichen, was nach heutigem Kenntnisstand vermutlich als Umschreibung für Lesbischsein verstanden werden dürfte. Zum einen, weil eben in einer Studie herausgefunden wurde, dass manchmal solche Diagnosen eben eigentlich nur eine Umschreibung für Lesbianismus sind, aber du kannst es halt nicht belegen. Es ist dann aus den Arztbriefen rauszulesen, genau wie bei Annemarie, bei der eben ihr Verhalten gegenüber anderen Frauen auf besonders widerliche und lesbenfeindliche Weise dokumentiert wird. So beschreibt Dr. Med Oskar Forell ihr Verhalten in einem Brief an seinen Kollegen Dr. Med Theodor Hämmerli am 20.12.1935 über Annemarie. A. Äußeres Auftreten. Nichts Auffälliges, bis auf männliche Kleidung, kurzgeschnittener Haar mit seitlichem Scheitel, leicht schleppender Gang, müde bis traurige Augen, schlappe bis liederliche Haltung bei Tisch, hat nirgends Ruhe, sucht banal Menschen auf, gibt sich sofort zu erkennen als Enkelin des Generals Wille und der Kind der Familie Schwarzenbach von Boken, flieht geschickt in die Gespräche ihre Beziehungen zu namenhaften Persönlichkeiten ein, besonders aus der literarischen Welt, prahlt jedoch nicht mit ihren eigenen Werken. Nach wenigen Tagen kennen alle Gäste des Hauses ihre Geschichte, ihren Hang zu Sucht und ihre lesbischen Bevorzugungen fallen in einer Weise auf, die von vielen Gästen als Provokation oder Schamlosigkeit gedeutet und verurteilt werden. Also daran sie ist eben, könnte eben eine Interpretation sein, dass eben vermutlich bei manchen Frauen, die in dieser Zeit in die Psychiatrie eingewiesen wurden, dass eben, wie gesagt, eine Umschreibung sein könnte für ihr Lesbischsein, was eben in dem Arztbericht sehr deutlich wird. Im Jahr 1939 unternimmt sie kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs einen weiteren Versuch, von den Drogen loszukommen, und zwar auf einer Reise nach Afghanistan und in den Iran. Und da bricht sie mit ihrer damaligen Geliebten Ella Meilhardt mit dem Auto auf. Und diese Reise hält sie später in einem Buch. Die Texte, die sie auf dieser Reise geschrieben hat, werden später in dem Buch Alle Wege sind offen veröffentlicht. Und auch wenn sie mit vielen unterschiedlichen Menschen im Land ins Gespräch kommt oder das Leben der afghanischen Frauen beschreibt, sind ihre Texte doch sehr durch rassistischen Orientalismus gefärbt. Und das erklärte der Journalist Behrang Sangsami in dem Podcast Aufbruch ohne Ziel, Annemarie Schwarzenbach als Fotografin, im Jahr 2021 in der Folge vom 1. April. Und als Annemarie auf dieser langen Reise wieder rückfällig wird, verlässt Ella sie und fährt allein nach Indien weiter, während Annemarie in Afghanistan zurückbleibt. Und wir hören jetzt die nächste Musik, bevor wir sie auf ihrem Lebensweg, der leider viel zu kurz war, weiter begleiten.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles...
Tonstörung bei Lora ist ja unglaublich.
Damit wir weiter senden können, brauchen wir eure Unterstützung.
Weitere Infos im Internet unter lora924.de.
Genau, willkommen zurück im Studio. Und heute beschäftigen wir uns eben in der Porträtreihe Ladylike mit der Journalistin Annemarie Schwarzenbach. Und an dem Punkt in ihrem Leben, wo wir uns gerade befinden, wird ihre Sucht immer unberechenbarer. Und die Eltern reagieren in beiden Briefen unabhängig voneinander auch sehr kalt und abweisend auf die Suchterkrankung und die offensichtlich seelische Not ihrer Tochter. Und als nächstes steht eine Reise in die USA ein, in der sie sehr eindrucksvoll die Armut und die Not der weißen armen Bevölkerung durch die Wirtschaftskrise aufzeigt und auch den Rassismus gegen schwarze Menschen anspricht, was sie aber nicht davon abhält, in den Texten sie immer wieder mit dem rassistischen N-Wort zu bezeichnen. Und ihre USA-Reise endet eben tragisch, wie in dem Buch fast eine Liebesgeschichte von Katie McCullers und Annemarie Schwarzenbach dokumentiert ist, weil in einem Streit wirkt sie ihre damalige ältere Geliebte Margot von Opel. Und am nächsten Morgen wird sie nach einem Suizidversuch erneut in eine Klinik eingeliefert. Und sie hat eben versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Und aus der Klinik, in die sie eingeliefert wird, flieht sie jedoch, weil sie die Isolation nicht erträgt, wie eben in dem Buch Fast eine Liebe von eben über Kelsen McCullers, die eine amerikanische Newcomer-Journalistin war. Und in einer, heute würde man sagen, offenen Beziehung gelebt hat. Und die haben eben sehr intensive Briefe ausgetauscht, Annemarie und sie, aber also hatten nie eine feste Beziehung, sondern diese Gefühle standen immer unausgesprochen zwischen den beiden Frauen. Und jetzt geht's weiter mit einer Musik, die ihr wahrscheinlich alle kennt, und zwar I Want to Break Free von Queen. Wieder zurück in der Schweiz bereitet sich Annemarie Schwarzenbach auf ihre letzte große Reise in die Demokratische Republik Kongo vor. Und in ihrem letzten, also diese war damals französische, war eben von Frankreich kolonialisiert. Und in ihrem letzten Artikel, den sie über eine Plantage in der französischen Kolonie schreibt und die auch später in einem Buch veröffentlicht werden, wimmelt es von ihrem Rassismus und das Bild der weißen Plantagenbesitzerinnen mitten von schwarzen Kindern macht halt White Saviorism und White Supremacy sehr deutlich. Und über die Gründe, warum die sonst so politisch schwache Annemarie sich mit Kritik am mörderischen europäischen Kolonialismus zurückhält bei diesem Rassismus, da können wir heute nur spekulieren, wie in der Podcast-Folge von Aufbruch ohne Ziel aus dem Jahr 2021 deutlich wird, entspricht das Bild der schwarzen Menschen, das sie in ihren Texten auf widerliche rassistische Weise zeichnet, ihrem eigenen rassistischen Weltbild? Oder geht es um ihren Ehemann? Denn sie ist zu diesem Zeitpunkt mit dem ebenfalls homosexuellen französischen Diplomaten Claude Clarac verheiratet. Die Ehe hält ein Jahr und sie begleitet ihn auch nach Teheran, in die Hauptstadt des Iran. Und wie Alexis Schwarzenbach in ihrer Biografie beschreibt und auch Bilder von einem Ausflug der beiden an den See, es wird auf den Bildern sehr deutlich, dass sie einander nahestehen und diese Bilder und wirken sehr vertraut miteinander. Und diese Bilder, die wurden auch in ihrer Biografie 2011 von Alexis Schwarzenbach, ihrem Großneffen, veröffentlicht. Und die Frage, die, was ihre letzten Texte eben angeht und ihre Haltung zu dem mörderischen Rassismus ist eben, wollte sie, die schon bei der Einreise verdächtigt wurde, eine deutsche Spionin zu sein, ihre Privilegien als Diplomatengattin nicht gefährden oder den Status ihres Mannes oder ihre ja, also warum hat sie sich da in ihrer journalistischen Arbeit gebeugt oder ist das wirklich ihr eigenes rassistisches Weltbild? Und diese Frage kann eben der Podcast heute Jahre nach ihrem Tod auch nicht mehr abschließend beantworten. Und wir haben ja vorhin einen Titel vergessen und deswegen spielen wir jetzt Girls von The Girl.
Bankraub ist eine Unternehmung von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank. Bertolt Brecht.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92,4, montags bis freitags täglich 21 Stunden auf DAB+ und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
Im Jahr 1942 macht Annemarie Schwarzenbach einen Fahrradausflug. Sie fährt freihändig und stürzt. Als sie in der Klinik wieder zu Bewusstsein kommt, wird sie verwirrt und wird isoliert. Die Ärzte sehen als Ursache für den aktuellen Zustand entweder die Folge einer schweren Gehirnerschütterung, die sich bei dem Sturz zugezogen hatte, oder aber die Manifestation einer vor dem Unfall schon vorhandenen Neurose. Sie machen ihre paranoide Schizophrenie, in Anführungsstrichen, für die Symptomatik der Patientin verantwortlich. Diese behandeln sie, wie dokumentiert ist, unter anderem mit Insulin und Elektroschocks. Und umso länger Annemarie dieser grausamen Behandlung in Anführungsstrichen unterworfen wird, desto mehr sträubt sie sich dagegen. Die Kranke wurde immer aggressiver und erregter, in vollständiger Rebellion gegen jegliche Einschränkung. Doch der Mediziner Oskar Forell, der eben das gerade dokumentiert hat, sah ihr Verhalten nur als Bestätigung zu seiner Diagnose und ließ Schocktherapien an ihr durchführen. Als René Schwarzenbach nach Wochen der Ungewissheit und des Schweigens ihrer Tochter sie besuchen darf, ist sie über ihren Zustand ersetzt, nachdem Claude Clarac vom Personal im Vorfeld durch Lügen abgewimmelt wurde. Also ihm wurde erzählt, seiner Frau würde es jetzt besser gehen und jeglicher Besuch würde sie quasi aufregen, also jede Veränderung wäre schlecht. Versteht, dass die Ärzte die junge Frau falsch behandelt haben. Wurde sie etwa als lesbische Frau das Opfer der homophoben Strukturen der NS-Psychiatrie, die unzählige Menschen ermordete, da auch in der Schweiz die menschenverachtende NS-Ideologie populär war? Und über das Schicksal von uns lesbischen Frauen in der NS-Zeit ist, obwohl inzwischen auch unsere Ermordung bekannt ist, bereits wenig historisch erforscht und eben auch über unsere Aufenthalte in Psychiatrien, eben das mit den psychiatrischen Diagnosen, was eben in einer Arbeit dokumentiert wurde, ist, wie gesagt, das reine Spekulation bis heute. Es können auf der Basis nur Vermutungen angestellt werden. Und eben die Frage ist, ob sie quasi dem homophoben System der NS-Psychiatrie, dieser Menschenverachtung, zum Opfer gefallen ist. Und sie stirbt nach ihrem Klinikaufenthalt, in Anführungsstrichen, in ihrem Haus in Sils. Und ein anderer Arzt, Dr. Gut, dokumentiert als Todesursache, also dokumentiert eine toxische, nicht als Todesursache, dokumentiert eine toxische Enzephalitis und als unmittelbare Todesursache eine Stauungspneumonie und eine Herzinsuffizienz. Was, wie gesagt, in Anbetracht des Sturzes als erster Unfall quasi Fragen aufwirft. Und in vielen Zeitungen werden Nachrufe auf die Reisejournalistin, Fotografin und Autorin Annemarie Clarac-Schwarzenbach geschrieben. Und ihre Mutter fotografiert die Tochter auch auf dem Totenbett, wie ihr Großneffe Alexis Schwarzenbach in ihrer Biografie aus dem Jahr 2011 festhält.
Lora im Internet. Das war einmal. Jetzt sind wir neu mit unserer neuen Webseite unter www.lora924.de. Aktuelle Beiträge, ganze Sendungen, alles zum Nachhören und weitergehende Informationen zu all unseren Themen. Einfach mal reinklicken, www.lora924.de.
Genau, das mit dem Lila-Lied, das damals eben eine wichtige queere Hymne war in den 1920er Jahren, als es vor allem in Berlin eine sehr lebendige queere Szene gab, die dann leider durch die Verfolgung und Ermordung der Nationalsozialisten vollkommen ausgelöscht wurde, kommen wir eben ans Ende unserer heutigen Sendung in unserer Porträtreihe über Annemarie Schwarzenbach. Und die hat ihre fotografischen Arbeiten eben sehr akribisch dokumentiert, die dann genau wie ihre Werke erst in den 1980er Jahren veröffentlicht wurden und einen großen Anteil hatte im Laufe der Zeit an ihrer Wiederentdeckung als Erwachsener und Historiker dann Alexis Schwarzenbach, der viel über sie geschrieben, also Jahre später dann geschrieben und historisch rekonstruiert hat und lange gar nichts von der schreibenden, lesbischen, zur damaligen Zeit politisch linksorientierten Schwester seines Großvaters wusste, bis er als Teenager ihr Werk, die lyrische Novelle, fand und es in einer Nacht verschlang, was er mal in einem Podcast erzählt hat, und darauf seine Großmutter mit Fragen löcherte. Und was er sehr interessant fand, was er auch in dem Podcast erzählt hat, dass er sich beim Lesen immer einen jungen Mann vorgestellt hat, obwohl es von einer Frau geschrieben worden war. Und seine Großmutter hat ihm dann auf seine Nachfrage eben knapp die traurige Geschichte der drogenabhängigen Schriftstellerin erzählt, wie er eben in dem Podcast erzählt. Und als Erwachsener begibt er sich dann als Historiker auf die Spurensuche und forscht eben nach seiner berühmten Großtante, genau wie wir es heute getan haben. Und am Mikro verabschieden sich dann von Ihnen heute ich, die Moderatorin Esther Lermer, zusammen mit dem Marco.
Richtig.
Genau.
Ich danke erstmal, dass ich euer Gast sein durfte und fand das sehr interessant, was ich soeben zu hören bekam. Und hoffe nur, dass wir den Wandel der Zeit hier richtig interpretieren und genau das, sowas, wie es damals geschah, sich nicht wiederholen wird.
Vielen Dank für deine schönen Schlussworte und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Nacht und wir spielen Regenbogenfarben von Helene Fischer und Kerstin Ott. Ja, und jetzt haben wir ganz zum Schluss quasi als kleines Dessert noch einen Kinotipp für euch. Der Film wird auch im Laufe des queeren Filmfestivals in München im Oktober laufen. Und zwar What a Feeling. Und das ist eine rührende und lustige Liebesgeschichte zwischen zwei älteren Damen. Und es ist einfach eine wunderschöne Komödie. Und die hatte ich in Berlin bereits die Freude, sie zu sehen. Und ja, einfach ausnahmsweise mal kein queeres Drama, sondern wirklich was zum Lachen. Und es geht um viele Themen wie Midlife-Krise, neue Liebe, Feminismus. Dadurch, dass eine der beiden Protagonistinnen, also Farah, auch gebürtige Iranerin ist, also Wienerin mit iranischen Wurzeln, geht es auch um die feministische Revolution im Iran und den Kampf, den die Menschen dort gerade gegen diese mörderische, menschenverachtende Diktatur kämpfen. Und es ist, wie gesagt, obwohl es eine Komödie ist, es ist sehr tiefgreifend und spricht einfach viele Dinge an und geht unter die Haut. Und ich wünsche euch dann im Oktober ganz viel Spaß im Kino und wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Und wir hören auf mit einem Klassiker, und zwar Show Some Respect von der Queen of Rock'n'Roll von Enemy Bullock aka Miss Tina Turner.
Programmhinweise.
Kultur bei Lora München. Jeden Freitag von 19 bis 20 Uhr mit Lora Kultur das Magazin politischer Kunst und Kultur und Künstlerfragen. Freitags ist Kulturtag bei Lora.
Die Wellenreiterin.
Die Frauensendung bei Radio Lora München gibt's jeden fünften Donnerstag im Monat um 21 Uhr.
Wir stellen außergewöhnliche Frauen vor, die sich hier und anderswo engagieren und präsentieren weibliche revolutionäre Gedanken der Vergangenheit und Gegenwart.
Die Wellenreiterin, jeden fünften Donnerstag um 21 Uhr.
Alles für alle. Soziale Welt bei Lora München. Jeden Mittwoch um 17 Uhr. Vom G8-Gipfel bis zum Papstbesuch, von der Gentechnik bis zur inneren Sicherheit, von der Globalisierung bis zum Sozialabbau. Jeweils mittwochs um 17 Uhr.
Literaturverhör.
Wer nicht lesen will, kann hören.
Und zwar jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.
Mit H wie Hörspiel.
Politische Kunst und Kultur.
Dem Werkkreis Literatur der Arbeitswelt.
Der Nachtlektüre.
Dem Poesiemagazin.
Und dem Grammophon.